Moin und herzlich willkommen zu meiner 75. Ausgabe meiner 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Heute halte ich in den Händen das Buch Wie ich die Dinge geregelt kriege, Selbstmanagement für den Alltag von David Allen, aus dem ich meine persönlichen Top 3 Learnings mit dir teilen möchte. Und wenn du bis zum Ende hörst, wirst du heute etwas gelernt haben über das Priorisieren von Aufgaben, also nach welchem Framework du dir die Frage beantworten könntest, what's next, was ist jetzt das Nächste, was zu tun ist. Du wirst kennenlernen, das natürliche Planungsmodell, also ein wirklich ganz intuitiv ablaufendes Framework, wie wir berufliche, aber auch private Projekte planen können. Und ich möchte dir einen kleinen Kniff mit auf den Weg geben, der dazu führt, dass du eine höhere Effizienz erreichst. Mein Name ist Martin Trositz, ich bin 40 Jahre alt und habe vor circa 4,5 Jahren festgestellt, beruflich bin ich auf der Karriereleiter relativ weit oben angekommen, aber ich stehe leider an der falschen Wand. Und heute weiß ich, dass der Erfolg im Außen nicht automatisch zu einem Erfolg im Innen geführt hat, sondern ganz im Gegenteil, dass ich trotz des Erfolges im Außen eine gewisse Leere im Innen verspürte. Und das ist natürlich ein Prozess, der sich über viele Jahre entwickelt hatte. Und ich glaube, dass wir alle irgendwann mal an diesem Punkt stehen, an dem wir uns fragen, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag und warum und für wen? Und für mich war ein Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, ich muss irgendetwas ändern und habe mich beruflich völlig neu orientiert, habe mein persönliches Umfeld umgekrempelt, bin jetzt sogar umgezogen aus der wunderschönen Stadt Hamburg aufs Land und kann sagen, dass die letzten 4,5 Jahre wirklich ein rasanter, sehr positiver Ritt waren. Und in den letzten 5 Jahren, ist mir heute aufgefallen, habe ich tatsächlich 101 Bücher gelesen und zwar aus dem Bereich der persönlichen Weiterentwicklung. Und ich habe irgendwann mal angefangen, meine persönlichen individuellen Top 3 Learnings halt für mich zu konservieren. Und daraus ist im Laufe der letzten Jahre dieser Podcast entstanden und ist somit einerseits eine Dokumentation meiner persönlichen Entwicklungsreise, aber auch eine Möglichkeit, meine Leidenschaft auszuleben, die da ist, selber neugierig zu bleiben und zu lernen, aber auch Inhalte zu vermitteln, also zu lehren, in der Hoffnung, dich an der einen oder anderen Stelle inspirieren zu können. Und das Buch, Wie ich die Dinge geregelt kriege, liegt schon eine Weile bei mir im Bücherregal und ich bin mir nicht mehr sicher, wie dieses Buch zu mir kam. In der Vorbereitung dieser Episode ist mir aufgefallen, dass ich das Buch im August 2023 gekauft hatte, also relativ genau heute vor 25 Monaten. Und irgendwie schwummert in mir eine dunkle Erinnerung, dass das eine Empfehlung war, aber ich kann mich nicht mehr entsinnen, wer mir dieses Buch empfohlen hatte. Möglicherweise war ich aber auch einfach nur angetan vom Untertitel, der da lautet Selbstmanagement für den Alltag. Ich bin ja so ein kleiner Optimierungsfreund und kann mir vorstellen, dass das schon bei mir reichte, um das Buch zu kaufen. Hab's dann aber nicht gelesen, lag jetzt 2 Jahre rum und ich war mit meiner Family vor ein paar Wochen im Urlaub. Wir waren 3 Wochen unterwegs und habe in diesen 3 Wochen 5 Bücher gelesen und eins davon war halt, wie ich die Dinge geregelt kriege. Und warum genau jetzt? Ich plane gerade selbst Trainings anzubieten zum Thema Umsetzungsstärke, also wie man ja das, was man sich alles vornimmt, wie man das idealerweise in sein Leben holt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich und viele andere Menschen, auch viele Unternehmen, immer sogenannte Planungsriesen sind. Also wenn es um Ziele und Visionen und Vorhaben geht, sind wir alle relativ stark. Aber ja, manchmal ist das dann so in der Umsetzung ein bisschen ruckelig. Und da bin ich zumindest, was mich selbst betrifft, ziemlich konsistent und umsetzungsstark und glaube, dass ich da einige Methoden habe und einsetze, die ich teilen kann. Und hatte mir erhofft, mit diesem Buch vielleicht diesen Methodenkoffer zu erweitern. Also, dass ich einfach irgendwie aus diesem Buch noch viele, viele neue Tools herausziehe, wie man halt die Dinge geregelt kriegt. So wie der Titel dieses Buches ja auch nun mal verlautbart. Aber Ich durfte während des Lesens dann feststellen, dass es in diesem Buch um eine ganz spezifische Methode, um ein ganz spezifisches Modell geht, nämlich das Modell Getting Things Done. Und Getting Things Done, ich weiß nicht, ob du diese Begrifflichkeit schon mal gehört hast, das ist genau das Toolkit von David Allen, vom Autoren, der oder das ihn berühmt gemacht hat. Ja, David Allen ist Berater und Coach und ist spezialisiert auf Produktivitätsmethoden und coacht entsprechend Unternehmen und Führungspersonen und lehrt letztendlich Getting Things Done. Und Getting Things Done wird ins Deutsche übersetzt mit, wie ich die Dinge geregelt kriege. Und ich habe dann erst während des Lesens gecheckt, meine Güte, es geht jetzt also nur um dieses Modell. Und ich will in meinen Learnings nicht das Modell vorstellen, wäre jetzt tatsächlich etwas zu komplex, aber ich will zumindest schon mal spoilern, was dieses Modell selbst denn aussagt. Also diese Getting Things Done Methode hat das Ziel, letztendlich alles aus dem Kopf zu bekommen, also dass man keine Open Loops, keine offenen Aufgaben, keine Gedankenfetzen mehr im Kopf hat, sondern dass alles niedergeschrieben ist und irgendwo so organisiert ist, dass ich halt zum richtigen Zeitpunkt es wieder auf dem Schirm habe, um es dann zu erledigen oder zu delegieren oder mir auf Wiedervorlage zu legen. Und dieser Prozess wird unterteilt in 5 Schritte. Und diese 5 Schritte sind erst einmal alles sammeln, dann alles, was ich gesammelt habe, verarbeiten, dann das, was ich verarbeitet habe, zu organisieren. Dann muss ich irgendein System haben, dass ich das dann wieder durchsehe. Das ist Schritt 4 und Schritt 5 ist dann erledigen. Und diese Methode wird gefühlt auf den ersten 50 bis 100 Seiten beschrieben und dann auf den weiteren noch verbleibenden ca. 300 Seiten, also das Buch hat fast 430 Seiten, ja, wird diese Methode über 300 Seiten, ich nenne es mal, exerziert. Und da geht es wirklich ins Klein-Klein, auch welche Auswirkungen hat das, und jeder kleine Popelhandschritt oder Zwischenschritt wird auseinandergenommen. Und ich muss sagen, beim Lesen schlugen 2 Herzen in meiner Brust. Einerseits war da ziemlich viel Neugier, zeitweise aber auch ehrlich gesagt eine gewisse Langeweile. Und ne, die wechselten sich immer ziemlich stark ab. Langeweile einerseits, weil ich erkennen durfte, dass ich einen Großteil dessen tatsächlich hier schon auch im Alltag umsetze. Ja, unbewusst, ohne jetzt zu wissen, dass das irgendeine Methode sein könnte. Natürlich bei weitem nicht perfekt, aber dass ich schon auch eine Methode über viele, viele Jahre entwickelt habe, die schon dazu beiträgt, dass ich relativ gut die Dinge erledige, die ich mir vornehme. Und ne, viele Aspekte waren einfach bekannt, wo ich sage, ja, logisch, ist normaler Menschenverstand. Teilweise ging mir das dann aber auch wieder zu deep. Teilweise waren dann vielleicht auch die Methoden dann schon wieder ein bisschen in die Jahre gekommen. Also das Arbeiten mit Hängeregistern und irgendwelchen Hängemappen, so, da würde ich sagen, gibt es heute Alternativen, die auch sehr funktional sind. Aber wie gesagt, natürlich war ich auf der anderen Seite trotzdem sehr, sehr neugierig, weil ich natürlich wissen wollte, ja gut, was kann ich hier rausziehen, um dann vielleicht noch die restlichen 20% irgendwie zu optimieren, was kann ich mir rausnehmen, um meine eigenen Prozesse nochmal zu reflektieren, da besser zu werden. Und ich habe mir auch wirklich viele Zitate und so einzelne Formulierungen rausgezogen. Solche eine Formulierung war, dein Kalender ist heiliger Boden. Wo ich dann dachte, ja, geil. Ja, das sind so Kleinigkeiten, das macht mich natürlich an. Das ist jetzt nichts, dass ich da jetzt irgendwie ein 10-minütiges Learning jetzt rausziehen könnte für den Podcast, aber ich habe das Buch wirklich, man kann es sagen, durchgearbeitet und ja, immer wieder mal in Phasen gehabt, wo ich dachte, meine Güte, ich muss mich jetzt hier durchquälen, durcharbeiten, und manchmal war ich wirklich total hyped und dachte, wow, wie gut. Und ich habe jetzt bewusst für diese Episode Learnings gewählt, die einen Nutzen stiften, auch ohne das Gesamtkonzept, also ohne die Gesamtmethode zu kennen, und möchte mit dir sprechen über Handlungssteuerung und den sehr feinen Unterschied zwischen Ergebnis und Handlung. Möchte dann mit dir ein Framework teilen, mit dessen Hilfe du entscheiden kannst, was ist denn wirklich jetzt gerade die nächste Aufgabe, die zu tun ist. Und dann möchte ich mit dir das natürliche Planungsmodell beschreiben oder durchgehen, was ein Framework ist zur Projektplanung, was ja, uns intuitiv in die Wiege gelegt wird, welches wir privat nutzen, aber auch beruflich nutzen können. Und da hatte ich zumindest ein, zwei spannende Einsichten dazu. Und ich starte nun mit meinem Learning Nummer 1 zum Thema Handlungssteuerung. Und hier geht es um den sehr, sehr feinen Unterschied zwischen dem Ergebnis und einer Handlung. Und das ist natürlich auch ein ganz grundlegendes Prinzip dieser Methode. Und das alleine für sich ist aber auch schon mal nochmal extrem hilfreich, das so klar zu umreißen. Und dazu lese ich dir vor auf der Seite 57 wie folgt. Die Frage lautet, wie Sie angemessen entscheiden, was zum jeweiligen Zeitpunkt zu tun ist. Es geht darum, wie wir das Handeln steuern. Das mag vielleicht banal klingen, doch Sie wären wahrscheinlich erstaunt, wenn Sie entdeckten, wie viele nächste Schritte für wie viele Projekte und Verpflichtungen von den meisten Leuten nicht festgelegt werden. Es ist äußerst schwierig, Aktionen zu steuern, die man nicht vorher festgelegt und entschieden hat. Die meisten Menschen haben Dutzende von Angelegenheiten, die sie erledigen müssen, um an vielen Fronten voranzukommen, doch sie wissen noch nicht einmal genau, welche das sind. Und die verbreitete Klage, ich habe nicht genug Zeit für XY, ist verständlich, weil viele Projekte überwältigend erscheinen und überwältigend sind, da man ein Projekt überhaupt nicht erledigen kann. Man kann nur etwas tun, was sich auf dieses Projekt bezieht. Im richtigen Kontext benötigen viele Handlungen nur eine oder zwei Minuten, damit ein Projekt vorankommt. Bei meiner Trainings- und Beratungstätigkeit mit Tausenden von Menschen habe ich herausgefunden, dass deren Hauptproblem nicht der Zeitmangel ist, auch wenn sie das vielleicht selbst glauben. In Wirklichkeit fehlt es ihnen an Klarheit und Bestimmtheit, was ein Projekt eigentlich ist und welche nächsten Schritte dafür erforderlich sind. Klärt man diese Dinge gleich zu Anfang, wenn sie auf dem Radarschirm auftauchen, anstatt am Ende sie anzugehen, wenn die Probleme sich entwickelt haben, dann kann man die Früchte ernten, die aus der Steuerung des Handelns erwachsen. Und jetzt kommt der wichtige Part, letztendlich die Zusammenfassung, also jetzt war ja so ein kleiner Spannungsbogen zu diesem Punkt, und zwar, um Dinge erledigt zu kriegen, sind zwei Grundkomponenten erforderlich. Erstens ist zu definieren, was erledigt bedeutet. Und zweitens ist zu klären, wie erledigen aussieht, also die Handlung. Und das ist für die meisten Leute bei den meisten Dingen, denen ihre Aufmerksamkeit gilt, alles andere als offenkundig. Und in dieser Klarheit fand ich das nochmal ganz schön aufbereitet zu haben, sich immer wieder vor Augen zu führen, vor allen Dingen, wenn irgendwie eine neue Aufgabe, ein neues Projekt, irgendwas, ich sag mal, reinflattert in unsere Inbox, sich sehr automatisiert eigentlich zwei Fragen zu stellen, und zwar erstens, also wie sieht das Ergebnis aus, damit ich diese Angelegenheit als erledigt verbuchen kann? Und wenn ich das geklärt habe, zweitens, was ist mein eigener, konkreter, nächster Schritt? Also was kann ich wirklich tun? Was ist die Aufgabe, die ich dann sehr konkret auch in meine To-Do-Liste eintrage? Und ich habe dann mal meine eigene To-Do-Liste hervorgekramt und festgestellt, dass da schon viele dieser konkreten Schritte und Aufgaben zu finden waren. Aber ich habe auch festgestellt, dass es einige Dinge in meiner To-Do-Liste gab, die einfach noch viel zu generisch, viel zu allgemein waren. Wie zum Beispiel Organisation, Einschulung von Fiete. Ne, mein Sohn ist letzte Woche eingeschult worden und da musste natürlich auch irgendwie einiges organisiert werden. Und ich hatte mir dann gesagt, ja, wie sieht das Ergebnis aus und was ist denn jetzt eigentlich bei Orga, Einschulung, Fiete tatsächlich meine nächste konkrete Aufgabe? Und habe dann festgestellt, gut, Vorbestellung Bratwurst bei Höpker, ja, hier bei unserer Fleischerei des Vertrauens, und habe dann so alle Aufgaben, die nicht konkret genug waren, konkretisiert und wusste dadurch viel genauer, was ich wann wie zu tun habe und habe auch festgestellt, dass einige Dinge, die ich ein bisschen aufgeschoben habe, weil sie vielleicht irgendwie zu groß oder zu mächtig wirkten, also diese vermeintlichen Projekte, dass es dann wirklich erstmal nur kleine Einzelschritte waren, die ich gehen brauchte, um voranzukommen. Und ich konnte mich auch daran erinnern, dass auch in beruflichen Kontext ich sehr häufig aus Meetings irgendwie gegangen bin und wir eine Stunde, anderthalb Stunden über irgendwelche Dinge philosophiert haben und dann aber nicht klar war, wer hat eigentlich was zu tun. Und vielleicht reflektierst du mal so deinen beruflichen Kontext. Wie konkret und wie kongruent geht ihr denn aus diesen ganzen Meetings und Besprechungen raus? Ja, also ist für alle klar, wie das Ergebnis auszusehen hat und ist für jeden klar, wer was genau zu tun hat. Und ich habe mir zumindest auch irgendwann angewöhnt, nämlich genau das, also darauf immer zu pochen, ich nenne es jetzt mal den Pudding an die Wand nageln und sagen, ja, ihre Geschichte, was ist jetzt wirklich der nächste konkrete Schritt? Und ich glaube, dabei ist es halt auch wirklich wichtig, selbst zu wissen, was sind die Schritte, die ich in der Hand habe. Ja, auch manchmal kann es ja sein, dass man irgendwie ein Angebot unterbreitet oder man möchte irgendwas verkaufen und der Kunde sagt, yo, super, ich muss das jetzt mal sacken lassen, ich muss da mal eine Nacht drüber schlafen, ich muss mir Gedanken machen. Und dann kann man ja sagen, ja, gut, aber ich habe das dann nicht mehr in der Hand. Also ich kann es dann irgendwie nicht mehr nachverfolgen, was ist jetzt meine nächste Aufgabe. Und ich habe mir zum Beispiel auch in solchen Situationen angewöhnt zu fragen, ja, wie lange brauchst du denn Zeit? Was ist ein guter Zeitraum, den du jetzt benötigst, um dir diese Gedanken zu machen? Und wenn er sagt, ja, 3 Tage, und dann frage ich, ist es in Ordnung für dich, dass ich mich in 3 Tagen bei dir melde, sofern ich bis dahin noch nichts von dir gehört haben sollte? Weil dann ist das wieder eine Aufgabe, die ich mir eintragen kann. Es ist ganz klar terminiert, es ist umrissen. Und ich habe trotz dessen, ne, dass vielleicht vermeintlich die Aktivität beim anderen liegt, trotzdem auch eine ganz klare Maßnahme für mich. Und das ist etwas, was ich natürlich auch in meiner täglichen Arbeit, im Coaching, im Training versuche, mit meinen Coaches zu erreichen, halt wirklich den Pudding an die Wand zu nageln und sagen, okay, was kann ich als nächsten Schritt tun? Und mein Impuls für dich an dieser Stelle ist, nochmal zu überlegen, welche Projekte trägst du gerade mit dir rum? Was schiebst du vielleicht gerade auf? Oder bist du gedankenschwanger mit irgendwelchen Ideen, die noch so ein bisschen durch den Raum wabern? Dann lade ich dich ein, dir jetzt die Frage zu stellen. Erstens, wie sieht das ideale Ergebnis für dich aus, sodass du sagst, das Projekt, diese Angelegenheit, diese Aufgabe ist für mich erledigt? Und dann im zweiten Schritt daraus abzuleiten, welche physische, ausführbare Aktion kannst du tatsächlich unternehmen und diese Aktion dann idealerweise vielleicht sogar schon irgendwo einzutragen, einzuplanen oder zumindest konkret auf deine To-Do-Liste zu schreiben. Und ich hoffe, dass du damit ein bisschen besser, schneller den Pudding an die Wand genagelt bekommst. Und das war mein Learning Nummer 1. Und switche jetzt rüber zu dem Framework in meinem Learning Nummer 2. Was ist jetzt die nächste Aufgabe, die ich erledigen kann? Und da geht's wirklich eher erstmal um die Frage, was passiert, wenn du jetzt so ein spontanes Zeitfenster hast? Ne? Also ein Meeting, ein Termin, irgendwas fällt vielleicht sogar aus oder du bist schneller fertig oder ja, du hast einfach Zeit gewonnen. Und dann ist die Frage, ja, wie gehst du jetzt eigentlich vor? Wie ist die Entscheidungsfindung hinsichtlich der nächsten Aufgabe zu erledigen ist? Und jetzt überleg mal ganz kurz, Meeting fällt aus. Wie sieht so intern bei dir der Entscheidungsbaum aus hinsichtlich der nächsten Aufgaben? Und ich bin zuversichtlich, dass die Schritte, die ich dir gleich vorstellen werde, du sehr wahrscheinlich intuitiv durchführst. Und ich gehe davon aus, dass eine Bewusstmachung dieser Schritte sehr hilfreich ist, um sich noch besser organisieren zu können. Und da lese ich dir vor auf der Seite 293 wie folgt. 4 Kriterien zur Erledigung von Aufgaben. Denken Sie daran, handlungsleitende Entscheidungen auf die folgenden 4 Kriterien in der angegebenen Reihenfolge zu gründen. Also, wir sind wirklich jetzt gerade im Prozessschritt Erledigen von Aufgaben. Und die 4 Kriterien lauten wie folgt. Erstens, Kontext. Zweitens, verfügbare Zeit. Drittens, verfügbare Kräfte. Und viertens, Priorität. Und ich will diese vier Punkte mal mit dir ein bisschen durchgehen, weil, wie gesagt, es geht darum, jetzt im gegenwärtigen Moment zu entscheiden, was zu tun ist. Und Kontext bedeutet, erst einmal abzuwägen, was ich hier, wo ich gerade bin, mit den entsprechenden Hilfsmitteln überhaupt erledigen kann. Ja, habe ich ein Telefon, habe ich Internet, habe ich die Leute, die ich benötige für eine Aufgabe überhaupt vor Ort? Bin ich in dem Geschäft, in dem ich etwas kaufen muss? Also wie ist überhaupt erst einmal mein Setup, in dem ich mich gerade befinde, um ja mögliche eventuelle Aufgaben zu erledigen? Kontext. Zweitens, Zeit. Wenn jetzt ein Meeting ausfällt und ich in einer halben Stunde den nächsten Termin habe, dann weiß ich natürlich, ne, verfügbare Zeit, Faktor 2, dass ich dann entsprechend nur Aufgaben wählen kann, die auch in diesem Zeitfenster irgendwie reinpassen und logisch sind. Dritter Parameter, verfügbare Kräfte. Da geht es wirklich auch so um das eigene Energieniveau. Ja, es gibt natürlich Phasen, auch im Laufe des Tages, die vielleicht für gewisse Arbeiten etwas besser geeignet sind als andere Phasen am Tag. Ja? Ich zum Beispiel bin morgens sehr kreativ, ich bin morgens energiegeladen und im Laufe des Tages nutzt sich natürlich auch ein bisschen die Energie ab, ne? Und dann jetzt zum Beispiel am Abend eine kreative Aufgabe zu machen, ein Video zu drehen und einen Podcast aufzunehmen, könnte ich mir nicht vorstellen. Das heißt, es muss natürlich irgendwie auch zu meinem aktuellen, derzeitigen Energielevel passen. Und wenn ich Kontext, Zeit, die ich habe, Energie, die ich habe, abwäge, dann kann ich natürlich gucken, im vierten Schritt, welche Aufgaben haben denn jetzt Priorität, also in Abgrenzung zu oder unter Betrachtung von Wichtigkeit und Dringlichkeit. Und diese vier Schritte, Kontext, verfügbare Zeit, verfügbare Energie und Priorität, ist jetzt natürlich erstmal nichts Weltbewegendes, ist erstmal nichts Neues. Ich habe aber an mir selbst beobachtet, nachdem ich das gelesen habe, dass das Thema Kontext für mich immer relevanter wurde. Und zwar nicht wie jetzt hier gemeint oder beschrieben, wirklich bei dem Entscheiden von spontanen Aufgaben, sondern vor allen Dingen auch bei der langfristigen Planung von Aufgaben. Und ich habe in der Vergangenheit mir wenige Gedanken darüber gemacht, welcher Kontext, welche idealen Rahmenbedingungen wünsche ich mir denn, um gewisse Aufgaben zu erledigen. Und ich habe das Gefühl, dass es ein Privileg ist, heutzutage, ich vielleicht auch als Selbstständiger, mir diese Frage beantworten zu dürfen und zum Beispiel zu definieren, dass eine Podcast-Aufnahme halt idealerweise immer nur zu Hause stattfindet. Ich könnte natürlich auch unterwegs das machen. Ich habe ein transportables Mikro etc., aber ich möchte den Podcast immer zu Hause aufnehmen. Idealerweise ist das immer die erste Aufgabe des Tages, ja, auch unter Berücksichtigung meiner Energie. Und dass ich halt meine Aufgaben so eintakte in meinen Kalender, dass halt wirklich kreative und kognitiv fordernde Aufgaben vormittags stattfinden. Coachings, Termine, Videoaufnahmen, Podcastaufnahmen und dass ich halt dann im Laufe des Tages, ne, Richtung Nachmittag, immer mehr in ein Abarbeiten komme. Irgendwelche, keine Ahnung, Excel-Tabellen, irgendwelche Auswertungen aktualisieren, Mails, Nachrichten beantworten. Das sind alles Dinge, die dann eher so in die zweite Tageshälfte kommen oder vielleicht sogar dann abends. Und mittlerweile schiebe ich zum Beispiel auch einige Aufgaben immer auf Bahnfahrten. Ich bin ja sehr häufig beim Kunden unterwegs und sitze dann viele Stunden in der Bahn und ich liebe es, in der Bahn zu arbeiten. Aber der Kontext Bahn hat zum Beispiel zur Folge, dass ich jetzt keine Aufgaben dort machen kann, die ein stabiles Internet irgendwie benötigen. Ja, ich kann da vielleicht einen Podcast hören, ich kann dann auch mir Notizen machen, ich kann vielleicht auch Podcast-Folgen selbst vorbereiten, vielleicht auch mal einen Online-Kurs schauen, aber jetzt irgendein Meeting oder irgendwas, was mit einem stabilen Internet verbunden ist, kann ich mir dort nicht erlauben. Und ich habe früher, warum auch immer, nach anderen Kriterien priorisiert bei den Aufgaben. Früher war ich vormittags zum Beispiel immer einkaufen, weil ich dachte, ja gut, ich bin selbstständig, dann gehe ich natürlich nicht einkaufen, wenn alle anderen das machen, wenn die gerade von der Arbeit kommen und nachmittags dann in die Rush-Hour. Da war das eher so eine Optimierung auf Zeit. Mittlerweile optimiere ich auf Energie und optimiere dadurch meine Tagesabläufe und hatte das nie mal so bewusst auf dem Schirm. Ich dachte natürlich, ja klar, entscheide ich bei der Reihenfolge zur Erledigung von Aufgaben immer irgendwie mit Priorität, aber nee, stimmt gar nicht. Priorität in Verknüpfung mit Kontext, mit verfügbarer Zeit und mit verfügbarer Energie. Und vielleicht haben meine Gedanken, meine Ausführungen dazu beigetragen, auch mal deine eigene Planung zu reflektieren und dir vielleicht die Frage mal aufzutun, inwieweit du Möglichkeiten siehst, deine eigenen Aufgaben, deine Tätigkeiten, das, was so in deinem Kalender steht, das, was du vorhast, zu optimieren auf Kontext oder Energie oder andere Parameter, auf die du selbst maximieren möchtest. Und damit haben wir das Framework, was ist jetzt die nächste Aufgabe, besprochen. Und ich habe in meinem dritten Learning ja noch ein Framework dabei, nämlich das sogenannte natürliche Planungsmodell. Und in diesem Abschnitt des Buches teilt der Autor unterschiedlichste Modelle, mit denen man Projekte planen kann. Und da ist halt dieses natürliche Planungsmodell eines von vielen. Und vorab vielleicht nochmal die Notiz: Mit Projekt ist nicht automatisch immer irgendwie ein Monate, jahrelanges Implementierungs-IT-Transformationsprojekt gemeint. Nein, ein Projekt ist mehr oder weniger alles, was nicht mit einem konkreten Arbeitsschritt erledigt ist. Ja, wenn du irgendwie eine neue Anschaffung planst oder eine Einschulung organisierst oder eine Date-Night mit deiner Frau planst, ein Abendessen, was auch immer, dann ist das in der Regel nicht mit einem Arbeitsschritt getan, sondern du musst vielleicht vorher noch ein bisschen was recherchieren, du musst irgendwelche Kalender und Verfügbarkeiten prüfen, du musst gewisse Dinge vergleichen, vielleicht Dinge reservieren, vorbestellen, was auch immer. Das heißt, es sind mehrere Arbeitsschritte nötig und alles, was mehr als ein Arbeitsschritt ist, ist gemäß Autor ein Projekt. Und ich glaube, dass diese, ja, sag mal, jetzt Küchendefinition doch auch recht hilfreich ist, um auch mit diesem Modell zu arbeiten. Und ich finde es einleuchtend und ich nutze das Wort oder den Begriff des Projektes auch tatsächlich so, wie eben beschrieben. Und der Name verrät es schon. Also das natürliche Planungsmodell ist ja ein Projektplanungsmodell, ein Framework, das irgendwie auch sehr natürlich, intuitiv in unserem Kopf abläuft. Und ich möchte, bevor ich es dir vorstelle, dir mal kurz die Aufgabe geben, dich bitten, dir vorzustellen, dass du ein Abendessen organisieren möchtest, vielleicht für deine Partnerin oder deinen Partner anlässlich, keine Ahnung, der Silberhochzeit oder du möchtest jemanden auf ein Date einladen und planst da ein Abendessen. Und wenn du dieses Zielbild, sag mal, jetzt übernimmst, was geht dir jetzt eigentlich durch den Kopf? In welchen Schritten planst du dieses Abendessen? Und genau dieser Ablauf, den möchte ich dir nämlich einmal vorstellen. Erst einmal, indem ich dir die einzelnen Schritte vorlese auf Seite 109. Und dann vielleicht auch mit dem Beispiel des Abendessens das versuche mit dir mal zu erarbeiten. Der Autor schreibt zum natürlichen Planungsmodell wie folgt: Mit dem brillantesten und kreativsten Planungsinstrument der Welt sind Sie bereits vertraut, mit Ihrem Gehirn. Sie selbst sind eine Planungsmaschine. Sie gehen planvoll vor, wenn Sie sich anziehen, zu Mittagessen, in einen Laden gehen oder einfach nur sprechen. Der Prozess scheint zwar recht zufällig abzulaufen, doch tatsächlich muss eine komplizierte Reihe von Schritten vollzogen werden, ehe das Gehirn irgendeinen physischen Vorgang veranlassen kann. Im Kopf werden 5 Stufen durchlaufen, über die praktisch jede Handlung vollzogen wird. Erstens, Zweck und Grundsätze festlegen. Zweitens, Ergebnis geistig vorwegnehmen. Drittens, Brainstorming. Viertens, organisieren. Fünftens, nächste Schritte bestimmen. Und ich möchte diese 5 Stufen, diese 5 Einzel, Elemente dieses Modells mal mit dir durchgehen, und zwar wirklich auch am Beispiel der Planung einer Date Night, eines Abendessens. Wie gesagt, du kannst das natürlich auch selber in deinem Kopf versuchen nachzuvollziehen, indem du ein Abendessen für einen anderen Anlass planst, aber ich konnte mich jetzt ganz gut reindenken in die Planung eines Abendessens im Sinne einer Date Night mit meiner Frau. Und dann startet dieses natürliche Planungsmodell mit Zweck und Grundsätze. Und hinter Zweck und Grundsätze versteckt sich erst einmal so die generelle Absicht. Worum geht es mir eigentlich? Was ist eigentlich mein Ziel? Ja, vielleicht auch, welches Gefühl möchte ich denn mit diesem Abend erzeugen? Wie möchte ich dann am Ende rausgehen? Ja, vielleicht, welche Rahmenbedingungen stelle ich mir vor? Welche Grenzen organisatorischer Natur gibt es eigentlich? Denn ich könnte daraus ableiten, na, was für einen Anspruch habe ich denn auf die an die Qualität des Ladens? Was ist mein Anspruch an den Service? Was ist mein Anspruch an das Ambiente? Daraus werden sofort irgendwelche Rückschlüsse gezogen, ne, dass zum Beispiel jetzt vielleicht der Dönerladen von nebenan erstmal rausfällt. Aber vielleicht ist auch die Erreichbarkeit wichtig. Wir haben ja Kinder, ich muss irgendwie Oma vielleicht noch ranvalbieren, dass sie uns ja unterstützt, dass sie die Kinder nimmt. Dann kann ich natürlich nicht nur 3 Kilometer oder 3 Stunden irgendwo hinfahren in ein nobles Restaurant. Preis ist vielleicht irgendwie eine gewisse Grenze, Rahmenbedingung, eine Verfügbarkeit. Hat der Laden überhaupt offen? Ne? Oder wie sieht dieser Laden aus? Wie ist die Umgebung des Ladens? Gibt sich daraus vielleicht die Möglichkeit, noch einen Spaziergang zu machen? Also welchen Zweck möchte ich erzielen und welche Grundsätze leiten sich daraus ab? Und das ist eigentlich so der erste normale Schritt. Und ich habe jetzt ja gerade schon so einige Beispiele genannt für Rahmenbedingungen, und das führt ganz automatisch zum nächsten Punkt, nämlich das Ergebnis geistig vorwegzunehmen. Ich habe jetzt gerade, während ich gesprochen habe, habe ich irgendwie so einen Film gehabt vor meinem inneren Auge, wie dieser Abend ablaufen könnte oder vielleicht auch in einem ja idealtypischen Bild abzulaufen hat. Na, und ich habe gerade schon gesagt, ja, Oma kommt, die passt auf die Kids auf, dann fahre ich mit meiner Frau mit dem Fahrrad los, wir sitzen irgendwie draußen an einem Zweiertisch, können in Ruhe schnacken, sitzen da nicht an der Straße, da ist auch nicht zu stark besucht, es gibt ein leckeres Dessert, danach haben wir vielleicht die Möglichkeit, noch einen kleinen Spaziergang zu machen, fahren dann aber dann nicht zu spät nach Hause, also vielleicht noch so, dass Oma halt nicht zu spät dann selber wieder von uns abrauscht, so dass aber dann trotzdem die Kinder schon im Bett sind, also nicht zu früh nach Hause kommen, aber auch nicht zu spät, damit ich meine eigenen Gewohnheiten nicht breche, zu einem gewissen Zeitpunkt im Bett zu liegen. Das heißt also, der zweite Schritt, das Ergebnis geistig vorwegzunehmen, dass diesen inneren Film, der läuft ganz automatisch ab. Und während dieser Film abläuft, werden wir im nächsten Schritt ganz automatisch übergehen in so ein Brainstorming. Und Brainstorming heißt wirklich der Abgleich von dem, was ich erwarte, zu dem, was aktuell ist. Ja, also was habe ich noch für Ideen? Was sind so Einzelheiten? Was sind Einzelschritte, die zu gehen sind? Also wie komme ich jetzt dahin? Also dieses Brainstorming ist eher so das Wie. Und das Ergebnis vorwegnehmen, der Schritt davor, ist ein bisschen mehr so das Was, und Zweck und Grundsätze ist eigentlich eher so das Warum. Ja, Zweck und Grundsätze, warum, Ergebnis geistig vorwegnehmen, was, und Brainstorming ist eigentlich dann das Wie. Da werden dann ja weitere Ideen und die Einzelheiten, vielleicht einzelne Arbeitspakete, nenne ich es mal, geschnürt. Und dann müssen wir das Ergebnis des Brainstormings natürlich noch organisieren, Schritt 4. Das heißt, diese Ideen und Einzelheiten priorisieren, einige vielleicht auch verwerfen. Und wir müssen diese ganzen Einzelheiten, diese Einzelschritte auch noch in eine sinnvolle Ereignisfolge bringen. Ja, erst einmal muss ich vielleicht Oma fragen, ob sie an dem besagten Abend überhaupt Zeit hat. Parallel muss ich vielleicht prüfen, ob das Restaurant, das ich mir wünsche, überhaupt offen hat. Da muss ich vielleicht noch den Kalender mit meiner Frau checken, ob wir überhaupt Zeit haben, ob da nicht irgendwie ein Elternabend ist. Dann müsste ich gegebenenfalls das Restaurant reservieren, ne, und solche Gedanken zum Outfit, was ziehe ich an, wie kommen wir da hin, wie ist das Wetter, das mache ich mir vielleicht später. Ja, also 4. Schritt, organisieren und dann wirklich konkret festzuhalten, was sind die nächsten Schritte. 4. Schritt, Oma anrufen, hast du an dem Abend Zeit? 5. Schritt, Öffnungszeiten des Restaurants recherchieren, also einmal einen Laptop setzen, googeln, Öffnungszeiten checken und dann geht's weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass du jetzt gerade so diese Punkte, Zweck und Grundsätze, Ergebnis geistig vorwegnehmen, Brainstorming, organisieren, nächste Schritte, gedanklich mit mir durchgegangen bist und die ganze Zeit mit dem Kopf genickt hast und gesagt, yo, das ist doch alles logisch, so alles klar, ist doch alles irgendwie intuitiv. Aber, weitere Frage, wie intuitiv oder wie genau hältst du dich denn an diese Schritte vielleicht in einem unternehmerischen oder in einem beruflichen Kontext? Ich habe mich zum Beispiel mal befragt, so bei dem, was mir gerade wichtig ist, die Projekte, die ich gerade so antreibe für mich, worin bin ich gut und was sind vielleicht Aspekte, Teilaspekte, die ich immer so ein bisschen herunterfallen lasse. Und ich habe für mich gemerkt, dass dieses Ergebnis geistig vorwegnehmen, ne, das kriege ich so bei einer Planung eines Abendessens ganz gut hin, aber bei wirklich langfristigen Projekten ist das zum Beispiel ein Aspekt, der immer sehr wenig Beachtung erhält bei mir. Und ich habe jetzt aktuell eine Disziplin-Challenge mit mir selbst gestartet, wo es einfach darum geht, mal die Dinge zu tun, von denen ich weiß, dass ich sie zu tun habe. Das war eine zentrale Frage aus dem Urlaub und habe jetzt da mir einen neuen Habit-Tracker nochmal gebaut, habe das jetzt alles nochmal visualisiert und habe zum ersten Mal überhaupt auch nochmal, ich nenne es mal, ein Vision Board wäre vielleicht übertrieben, aber ich habe mir ein DIN A3 Bild zusammengestellt und aufgehängt, auf dem 4, 5 Bilder sind, die mich daran erinnern, wie mein Ergebnis aussieht. Also was am Ende dann auch, ne, wenn ich das Jahr jetzt durchziehe, was will ich am Ende dieses Jahres eigentlich erreicht haben, dass ich halt dann auch immer wieder, wenn ich halt im Handeln bin, auch einen kleinen Reminder habe, wo geht die Reise hin? Ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, natürlich auch geht das in Richtung warum, aber so diese Visualisierung, die geistige Vorwegnahme eines Ergebnisses, das ist etwas, was ich sehr wenig nur präsent habe. Und vielleicht, ja, nutzt du das als Einladung, auch mal zu überlegen bei, keine Ahnung, deinen eigenen Planungen, bei in einem unternehmerischen, selbstständigen, beruflichen Kontext. Wie klar sind denn allen bei dem, was ihr antreibt, Zweck und Grundsätze? Ja, ist das im Unternehmenskontext überhaupt klar? Sprecht ihr eigentlich alle über das gleiche Ergebnis? Ja, also seid ihr euch immer bewusst und alle konsistent und kohärent bei der Ausrichtung? Ja, und beim Brainstorming dann, würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, aber habt ihr auch wirklich tatsächlich alle Ideen, alle Möglichkeiten mit betrachtet? Ich hatte mir noch so als kleine Randnotiz, als kleinen Sidewin aufgeschrieben, dass Brainstorming am besten funktioniert, wenn man wirklich es aufschreibt, also sich wirklich eine Mindmap bastelt und nicht, ne, wie ich zum Beispiel, mir immer Notizen mache in WhatsApp. Nein, ich habe mir jetzt tatsächlich eine Brainstorming-Mappe gekauft, in der ich mich bei neuen Projekten, bei Ideen hinsetze und der Prozess des Schreibens initiiert Kreativität und wird Gedanken aufbringen und aufwerfen, die man nicht hat, wenn man das jetzt zum Beispiel irgendwie eintippt oder versucht im Kopf zu behalten. Das nur mal so als kleine Randnotiz. Und wie gesagt, vielleicht, ich glaube, das Organisation und das Definieren nächster Schritte, das kriegt man sehr häufig, glaube ich, hin. Aber ja, dieses Ergebnis, Zweck und Grundsätze, inwieweit das alle immer vor Augen haben, mag ich zumindest in Frage stellen. Und vielleicht, ja, nutzt du das als Einladung mal auf einer Skala von 1 bis 10, dich selbst oder in deinem beruflichen Kontext mal diese 5 Punkte zu bewerten, um daraus vielleicht auch Ableitungen zu treffen, wo es Dinge gibt, die man optimieren könnte. Und das war's schon. Das war schon mein Learning Nummer 3. Und bevor ich jetzt meine Top 3 Learnings nochmal zusammenfasse, dann eine kleine Anmerkung, ja, über 70% von euch, die regelmäßig diesen Podcast hören, haben ihn nicht abonniert. Und wenn ich dich heute ein bisschen berühren, ein bisschen inspirieren konnte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir den Gefallen tust und diesen Podcast abonnierst. Und wenn du ihn abonniert hast oder auch wenn du ihn nicht abonniert hast, würde ich mich darüber hinaus über eine positive Bewertung in Form von 5 Sternen sehr freuen. Das hilft mir in Form von Sichtbarkeit, motiviert mich natürlich auch dran zu bleiben und mir immer wieder die Frage zu stellen, was kann ich vielleicht noch optimieren und besser machen, damit ich viel lerne, weitergeben kann und natürlich auch du etwas aus diesem Podcast ziehen kannst. Wenn du darüber hinaus Ratschläge für mich hast, dann findest du in den Shownotes einen kleinen Linktree. Da findest du mögliche unterschiedliche Wege, wie du zu mir kommst. Und wenn du möchtest, wirst du mich finden. Und damit fasse ich zusammen meine Top 3 Learnings aus dem Buch, wie ich die Dinge geregelt kriege, Getting Things Done von David Allen, wie folgt. Learning Nummer 1, es geht um die Handlungssteuerung. Und bei der Handlungssteuerung gibt es zwei ganz entscheidende Fragen, die ich klären muss. Nämlich erstens hinsichtlich des Ergebnisses. Was muss passieren, dass das Projekt für mich als erledigt gelten kann? Ja, also wie sieht das Ergebnis für mich aus, damit ich es als erledigt verbuchen kann? Und zweitens, welche physische, umsetzbare, beobachtbare Aktion ist für mich der nächste erste Schritt? Und den wirklich auf die To-Do-Liste zu packen und nicht irgendwie so generische Aufgaben hinschreiben wie Organisation, Elternabend, Organisation, Date Night. Nein, die nächste konkrete Aufgabe ist Oma anrufen, fragen, ob sie Zeit hat oder recherchieren, ob mein Restaurant geöffnet hat etc. Also wirklich die nächste Aufgabe definieren und kein Meeting, keine Besprechung mehr im beruflichen Kontext zu verlassen, ohne geklärt zu haben, what's next. What's next? Was ist die nächste zu klärende, zu erledigende Aufgabe? Habe ich geteilt, ein kleines Framework in meinem Learning Nummer 2. Wenn nämlich zum Beispiel im Laufe eines Tages ein Termin ausfällt, ich ein spontanes Zeitfenster habe von einer halben Stunde, nach welchen Kriterien wähle ich denn jetzt eine Aufgabe aus? Und meine intuitive Reaktion war ja, na klar, natürlich nach Priorität, aber ich durfte feststellen, na, da gibt es noch ein bisschen mehr, das in diesen Entscheidungsbaum mit einfließt, nämlich erstens Kontext. Ja, habe ich überhaupt den Raum, habe ich überhaupt die Arbeitsmittel, habe ich überhaupt den Zugang zu den Dingen, die ich benötige, um diese Aufgabe erledigen zu können? Also erstens Kontext. Zweitens Zeit. Ja, wie viel verfügbare Zeit bleibt mir, um eine Aufgabe zu erledigen? Wenn ich in einer halben Stunde den nächsten Termin habe, ne, scheiden einige Aufgaben natürlich aus, die einfach länger dauern. Drittens Energie. Wie ist mein Energielevel und welches Energielevel bräuchte ich vielleicht, um eine Aufgabe zu erledigen? Ne, mit dem Hinweis, dass Kreativität oder vielleicht auch kognitiv fordernde Aufgaben in der Regel vormittags besser aufgehoben sind als am Nachmittag. Und wenn ich Kontext, Zeit und Energie geklärt habe, dann stürze ich mich auf Priorität und wäge dann ab nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Und habe für mich einfach in der Reflexion festgestellt, dass ich auch bei einer langfristigen Planung immer stärker optimiere auf Kontext und Energie. Das ist ein Riesenprivileg, das machen zu dürfen. Aber vielleicht regt das auch bei dir nochmal an, darüber nachzudenken, wie du deine nächsten Aufgaben planst. Und abschließend im Learning Nummer 3 habe ich mit dir geteilt, das natürliche Planungsmodell, mit dem man mehr oder weniger ganz automatisch private berufliche Projekte plant. Und ein Projekt ist immer etwas, eine Aufgabe, die aus mehr als einer konkreten Maßnahme, erledigbaren Aufgabe besteht. Und ich habe das am Beispiel des Essengehens mal mit dir geteilt, diese 5 Einzelschritte. Ich habe jetzt hier gesagt, ich möchte mit meiner Frau eine Date Night planen. Dann ist der erste ganz natürliche Schritt, sich Gedanken zu machen über Zweck und Grundsätze. Ja, was ist eigentlich meine Absicht? Welche Restriktionen, welche Grenzen, welche Rahmenbedingungen gibt es hier? Ne, wie weit darf das Restaurant sein, weg sein? Wie viel Zeit werden wir grob haben? Welchen Anspruch habe ich an das Restaurant, an den Service etc.? Und gehe dann ganz automatisch in den nächsten Schritt, nämlich in die geistige Vorwegnahme des Ergebnisses, dass ich mir also vor meinem inneren Auge einen Film anschaue, wie der Abend abläuft in einer idealen Welt. Und das ist so ein bisschen das, das Was. Ja? Also was soll vielleicht am Ende bei rauskommen? Und daraus leitet sich automatisch ab eine Form von Brainstorming, indem ich nämlich dann auch kläre, was sind also Einzelaufgaben? Was habe ich so vielleicht noch für Ideen? Und gleiche dann so ein bisschen ab, ja, meine Erwartungen von der Realität, weil dann weiß ich ja noch, was zu tun ist. Ja, und diese ganzen Einzelaufgaben muss ich im nächsten Schritt dann organisieren, Schritt 4. Ja, das heißt, diese ganzen Einzelheiten dann priorisieren, einige Ideen vielleicht auch einfach verwerfen und dann in eine sinnvolle Ereignisfolge zu bringen, dass ich zum Beispiel erst prüfe, ob ich Zeit habe, meine Frau Zeit hat, Oma Zeit hat, das Restaurant offen ist. Das sind so natürlich dann irgendwie logische Ereignisfolgen. Und wenn ich das, ich sag mal, in eine logische Reihenfolge bekommen habe, komme ich ganz automatisch zu Schritt 5, nämlich was ist konkret zu tun. Und ich finde, der Name natürliches Planungsmodell trifft es ganz gut, weil das ist etwas, was wir ganz normal in unserem Kopf ablaufen haben. Ich habe aber festgestellt, dass wenn ich jetzt tatsächlich auch etwas umfangreichere Projekte für mich plane, dass ich diese Schritte zwar einhalte, aber zum Beispiel diese geistige Vorwegnahme, dieses Zielbild, dass ich das relativ schnell verliere und mir nicht immer wieder vor Augen rufe. Und das, glaube ich, kostet Energie oder kostet Effizienz und habe mir daraus abgeleitet, dann zum Beispiel jetzt ein kleines Vision Board zu bauen hinsichtlich eines kleinen privaten Projektes, das ich gerade vorantreibe, um mich immer wieder damit zu verbinden. Ja, denn Common Sense ist nicht automatisch Common Practice. Ja, also nur weil etwas dem, ich sag mal, gesunden Menschenverstand entspricht, heißt es nicht gleich automatisch, dass es auch gängige Praxis ist, in der man das umsetzt. Ich hoffe, dir auf jeden Fall einige Inspirationen heute geliefert zu haben, auch um in die Umsetzung zu kommen, und möchte abschließend einen spezifischen Tipp noch mit dir teilen, auch zum Erledigen von Aufgaben. Und dieser Tipp ist Bestandteil des Gesamtkonzeptes von Getting Things Done. Und diesen Tipp habe ich selber vor gefühlt 10 Jahren irgendwann bekommen, ohne zu wissen, dass das irgendwas mit David Allen und seiner Methode zu tun hat. Und dieser Tipp ist ganz einfach. Wenn eine neue Aufgabe, eine Anfrage, irgendwas hineinflattert und die Erledigung dieser Aufgabe dauert weniger als 2 Minuten, dann mach es sofort. Ganz einfach. Irgendwas flattert rein. Prüfschema. Brauche ich länger als 2 Minuten, um jetzt diese Anfrage, diese Reservierung, was auch immer, das zu bearbeiten? Und wenn ja, also weniger als 2 Minuten, dann erledige ich es sofort. Dann lege ich nicht eine einzelne Aufgabe an mit einer Wiedervorlage übermorgen, da muss ich die E-Mail wieder raussuchen. Ja, das wird länger dauern als 2 Minuten, dieser ganze Organisationsaufwand. Und mir hat auf jeden Fall diese ganz einfache kleine Regel zumindest sehr stark dabei geholfen, noch besser den Pudding an die Wand nageln zu können. In dem Sinne, happy Nageling von The Pudding an the Wand. Ich würde mich freuen, wenn du in 14 Tagen bei meiner nächsten Episode wieder reinschneist. Bis dahin eine gute Zeit, alles Liebe und bis dann.